Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Okay, wir haben also jetzt eine Taufe vor uns. Und in den letzten Jahren war ich ja häufig hier für die Taufen zuständig und Taufen finde ich immer richtig genial, weil das viel mit persönlichen Lebensgeschichten zu tun hat. Und ich erinnere mich sehr gerne an meine Taufe. Ich war damals 20 Jahre alt, schon ein bisschen her. 1992 ist das gewesen und es war in Gummersbach in einer Gemeinde dort und wir waren 3-4 Leute, die sich haben taufen lassen und da war ein türkisches Mädchen mit dabei, die hat sich mit taufen lassen, eine tolle Frau. Ja, und ich weiß noch ganz genau, die war vor mir dran mit der Taufe, alle hatten so weiße Klamotten an, ähnlich wie ihr und die hat richtig krause Haare gehabt, also riesen Ballonhaare, richtig kraus, dichte Haare und ein älterer Mann hat die Taufe durchgeführt und dann ging eben die Fatma da ins Wasser. Und sie war dann dran mit der Taufe und der ältere Mann tauchte sie unter und dachte, die ist immer noch nicht untergetaucht, weil die Haare immer oben waren, ne? Wie eine Boje. Und hat dann versucht, die da runter zu drücken und da runter zu drücken, ne? Und die Haare kamen immer wieder hoch, ne? Bis dann letztendlich alle Haare unter Wasser gewesen sind. Und dann ist sie aus dem Wasser rausgekommen und bumm, die Haare waren wieder trocken, ne? Ja, war dann ein bisschen verunsichert, aber die Taufe galt trotzdem. Und das ist ja Freikirche, da hat man es nicht so eng genommen. Genau. Das war so ein bisschen meine, so eine spontane Erinnerung, meine Taufe vor vielen, vielen Jahren. Ich freue mich, dass so viele Leute hier in dem Gottesdienst heute Morgen sind. Das finde ich richtig, richtig toll. Ich freue mich, dass viele Gäste, Freunde, Verwandte da sind von euch, dass ihr eingeladen habt und dass ihr natürlich als die, die regelmäßig Gottesdienst hier besuchen, mit dabei seid. Das ist richtig schön. Und vielleicht ist ja deine Situation, also ich bin mehr so ein persönlicher Mensch, deswegen ich rede einfach mal alle mit du an, verzeiht's mir oder kritisiert mich nachher. Ich freue mich, dass so viele hier sind und vielleicht ist ja auch deine Situation, dass du zum ersten Mal hier in einem freikirchlichen Gottesdienst bist oder vielleicht sogar in einem Taufgottesdienst. Und vielleicht ist ja auch so dein Denken, naja, mal gucken, eigentlich finde ich das ein bisschen seltsam. Mir ist so Kindertaufe in den Kirchen, katholisch oder evangelisch bekannt, aber hier so eine Taufe in der Freikirche, ein bisschen komisch, ja, wahrscheinlich, ich vermute mal, den Freikirchen geht es ein bisschen mehr darum, jetzt neue Mitglieder zu gewinnen, vielleicht Leute, die dann auch ein bisschen mit die Gemeinde finanzieren oder ordentlich mitarbeiten, anschließen, damit das Ganze funktioniert, ein schickes Haus, tolle Lautsprecher hier, und vielleicht ist das so ein bisschen dein Bauchgefühl, wenn du hier im Gottesdienst sitzt, vielleicht hast du ja auch so ein bisschen im Hinterkopf, ja gut, so dieses klassische christliche Glaubensverständnis mit dem Kreuz, mit der Bibel, die wirklich stimmt, mit Himmel, Hölle, mit Gebet, dass Gott wirklich handelt, mit Wundern in der Bibel und so. Das ist irgendwie so ein bisschen, naja, ein bisschen eigentlich überholtes Denken. Das haben wir eigentlich doch hinter uns gelassen in unserer Gesellschaft, weil es irgendwie so noch so stark, so mittelalterlich geprägt ist. Vielleicht findest du dich da so ein bisschen wieder in deinen Gedanken. Dann möchte ich einfach sagen, herzlich willkommen. Du bist genau richtig hier. Es ist super, dass wir heute gemeinsam diesen Gottesdienst hier erleben können. Und ich möchte gerne mit einem Bibeltext gleich versuchen zu erklären oder zu erläutern, was so im Kern unseres christlichen Glaubens steht. Hier als Gemeinde ist meine persönliche tiefe Überzeugung, aber nicht einfach nur aus meinen Gedanken, sondern von dem Bibeltext her die Überzeugung, was im Kern von christlichen Glauben steht. Und ich bitte, dass du schon mal, Janik, die Folie mal anschmeißt. Ist ein bisschen kleingedruckt, ich weiß das, ne? Ich werde den aber gleich vorlesen. Mir war aber wichtig, dass der gesamte Text auch die ganze Zeit zu sehen ist. Bevor ich den gleich lesen werde, den Text aus dem Römerbrief, ein paar Gedanken vorher. Der Römerbrief ist ja ein Teil vom Neuen Testament. Es war so ein Schlüsseltext, der damals, als Martin Luther den ganz eng betrachtet hat, versucht hat zu verstehen und so weiter, mit der Auseinandersetzung der Aussagen, wo er gemerkt hat, dass der Römerbrief sein Denken über den christlichen Glauben ganz über den Haufen geworfen hat, und das hat nachher so unter anderem mit die Reformation losgetreten, vor fast 500 Jahren. Also ein richtig ein heißer Text. Und die Denkvoraussetzung im Römerbrief ganz am Anfang ist sehr interessant. Da wird nämlich erstmal Gott vorgestellt. Und als ich dann so überlegt habe, wie denke ich eigentlich über so einen Bibeltext, wenn ich jetzt nicht so typisch hier in der Freikirche sitze und groß geworden bin. Ganz häufig ist mir begegnet, dass so ein typisches Denken über Gott eigentlich ist, dass viele so ein Bild von früher kennen. So der ein bisschen dunkle Gott, der so würdig, heilig ist, vor dem man eigentlich mehr Angst hat, und wo die Kirche in den Jahrhunderten früher mit diesem Bild über Gott richtig ihre Machtstellung ausgebaut hat. Das heißt, so ein düsteres Gottesbild gezeichnet, und wenn ich jetzt irgendwie falsch lebe, was Falsches tue, kriege ich einen auf die Finger und habe ein bisschen Angst, dass es irgendwie schlimm wird. Und die Folge war, dass eben die Kirche dadurch ihre Macht ausgebaut hat, Geld eingesammelt hat, um was zu machen. Und das war unter anderem ja auch für Martin Luther damals etwas, was wohl völlig die Krise gekriegt hat und das los und das angeprangert hat. Und vielleicht, also das ist meine Beobachtung, dass bei vielen noch so ein Denken im Hinterkopf ist, dass so der christliche Glaube, der so vielleicht von ein paar konservativen Strömungen noch hochgehalten wird, so ein bisschen so das mittelalterliche Denken über Gott gebraucht oder missbraucht, um irgendwie Ziele zu verwirklichen hier, Mitglieder zu gewinnen oder Geld zu kriegen oder sowas, dass so ein Denken im Hinterkopf ist. Und auf so ein Denken, so einen Gott brauchen wir heute nicht mehr. Da hat auch keiner mehr Lust drauf. Und das ist heute, haben wir längst überwunden. Und die Gegenreaktion ist häufig das, dass ein Gottesbild so in den Köpfen von vielen da ist, irgendwie ein Gott, der toll ist. Und wenn ich meinen Glauben habe und ein Gott, der da ist, wenn es mal eng wird oder wenn es schwierig wird, dann kann ich im Gebet sprechen, oder da habe ich so einen Anker, einen Trost, ein Trostpflaster, der mir irgendwie hilft, ein gutes Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Und das ist häufig ein Bild, eine Vorstellung von Gott, die irgendwie sich bei uns so eingenistet hat. Deswegen ist Glaube völlig okay. Und wenn es mir gut tut, ist es hilfreich und das ist richtig faszinierend und ist für dich gut und vielleicht für mich, wenn ich das mal brauche oder so. Und dieses Denken über Gott ist mir schon ganz, ganz oft begegnet. Ja, und ich glaube, dass das so das auch trifft, wie viele so denken, was in unserer Gesellschaft ein bisschen gedacht wird über den christlichen Glauben und ja auch ein bisschen so über Bibel und Gebet und die Richtung. Und wenn wir jetzt den Text lesen aus Römer 5, dann steht dem ein Bild von Gott als Grundlage, liegt da unten drunter, was tausende von Kilometern von dem, was ich gerade erzählt habe, entfernt ist. Da wird nämlich ein Gott vorgestellt, der Erschaffer dieser Welt ist, der größer ist als unsere Dimensionen, der unser Denken sprengt, den wir mit unseren Gedanken nicht einfangen können, der barmherziger ist, als wir uns das vorstellen können, der liebevoller ist, als wir uns das vorstellen können, der gerechter ist, als wir uns das vorstellen können, der heiliger ist, der ganz anders ist und viel, viel größer, als wir uns das irgendwie vorstellen können, und der überhaupt nicht auf einer Ebene mit uns Menschen ist, sondern auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Aber auch ein Gott, der nicht ewig entfernt ist, in der unerreichbar ist und sich irgendwie aus dem Weltgeschehen zurückgezogen hat, sondern ein Gott, der da ist und der auch richtig leidet an dem, was er hier auch in dieser Welt sieht, an Konflikten, an zerbrochenen Familien, an Terror, an Kriegen, an IS oder was auch immer, da leidet Gott richtig. Und das wird vorgestellt, ein Gott, der unsere Gedanken sprengt, der viel, viel höher ist und größer und weiter, der aber ein ganz starkes Interesse an uns als Menschen hat und an dieser Welt, die er geschaffen hat. Das ist so die Grundlage. Und von daher entfaltet sich das im Römerbrief dann nach und nach, um was es eigentlich geht im Kern vom christlichen Glauben. Und ich möchte jetzt diesen Text vorlesen aus Römer 5. Den haben wir bei Herzberg im ersten Jahrgang auswendig gelernt, 11 Verse hintereinander. Ich lese mal von 1 bis 5, Römer Kapitel 5. Nachdem wir nun durch den Glauben für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens geworden ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Toller Text. Ich möchte euch dieses Geschenk zeigen. Richtig edel, fein, gut eingepackt. Und ich behaupte einfach mal, ich mach's mal an hier gerade. Ich behaupte einfach mal, dass dieses, ich stell's hier hin, dass in diesem Geschenk etwas drin ist, was mehr Wert hat als 1 Million Euro. Das behaupte ich. Wer glaubt mir? Mein Handzeichen. Basti, genau, das Herzwerkler, der glaubt mir, das ist gut. Genau, Martin Neuenhausen, 3, 4 Leute. Das ist mehr wert als 1 Million Euro. Ja, da hinten glaubt auch noch jemand, David. Genau, ich gebe dir gleich die 10 Euro, ne? Alles klar. Hier ist mehr wert drin als 1 Million Euro. Vielleicht denkt ihr, das ist halt klar. Ihr habt schon mal eine Predigt von mir gehört, ihr kennt Markus, der hat irgendwas hier wieder reingetan, irgendwas vom Bibeltext. Ne? Habt auch recht, ja, werden wir gleich finden. Aber vielleicht ist das ja auch ganz typisch. Viele von euch kriegen Mails, ich auch, immer wieder. Irgendein Doktor Shang Wang aus China und dann 1 Million Dollar. Wenn Sie hier klicken, können Sie mitmachen und die stehen für Sie bereit, abrufbereit, 1 Million Dollar. Und wir kennen alle diese ganzen Spams, die wir erhalten, wo irgendwelche Leute versuchen, uns zu betrügen mit etwas, wo sie was vor Augen stellen und sagen, wenn ihr hier ganz einfach, kriegt ihr einen ganz, ganz großen Geldbetrag. Da könnt ihr davon profitieren. Diese ganzen Lügen und das ganze Betrügen, das kennen wir und mal leichter fällt man drauf rein, mal ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf so ein Spam-Mail geklickt hat und wo es dann nachher der Link hinkommt und als ihr es gemacht habt, merkt ihr schon, oh, jetzt, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Und dann habt ihr ein Virus am Computer. Das kann sein. Vielleicht denkst du aber auch, hier liegt ein geschenkter Mitgliedsvertrag, EFG Wieden ist drin, oder eine Mitarbeiterverpflichtung. Ja, ich werde hier mein Leben lang mitarbeiten und helfen, dass die Gemeinde genug Leute hat, oder ein Überweisungsträger. Ja, für regelmäßige Spenden hier für die EFG Wiedenest oder einen Gutschein vom Buchladen. Vielleicht denkst du das auch, dass sowas hier drin liegt. Ich möchte mal einen von euch mal bitten, dass ihr mal, kommt einen von den Weißgekleideten, kommt mal hier hin und macht das mal auf. Da muss man schon kommen. Man muss schon kommen, sonst kriegt man nicht das Geschenk einfach so. Wer kann, Tanja, genau, Tanja, siehste, wo sind die Männer? Siehste, wo sind die Männer? Mach mal auf. Oder warte, wir machen es mal hier vorne. Dann können das mal alle sehen. Ist natürlich sehr spannend, verstehe ich. So, was ist wohl da drin? Genau. Alles klar. So, gucken wir mal. Alles klar. Siehst du, hat der Markus doch recht. Wieder Zettel, ne? Mit irgendwelchen Sachen drauf. Ne? Alles klar, vielen Dank. Halt mal das erste hoch. Richtig hoch. Kann man es lesen, bis hinten hin. Da steht drauf: Friede mit Gott durch Jesus Christus. Jetzt habe ich noch was Böses vor, nicht Böses, was Liebes. Kannst du mal einen Tesafilmstreifen abmachen und mal versuchen, akrobatisch da hinten hinzukommen zu dem Kreuz und das so hoch wie möglich da dran zu kleben? Ja? Und da kann ich vielleicht noch jemand hier, Sebastian, komm mal, hilf mal, der Tanja. Und ich nehme das auf meine Kappe, wenn du schon ins Wasser fällst. Das müssen wir dann theologisch später klären, ja? Ob das schon gilt oder nicht. Versuch das mal so hoch wie möglich da dran zu kleben. Ja, das muss ich erst warten. Das ist andersrum, genau. Ja. Ja, und ganz feste drücken. Sonst, ja. Vielen Dank, super. Ich brauche gleich noch eure Hilfe, dann kommen wir weiter. Und zwar möchte ich gerne diese drei Kernaussagen, die in diesem Bibeltext drin sind, kurz erklären, ganz kurz. Und deutlich machen, was es damit auf sich hat, weil das nämlich Kern der christlichen Botschaft beinhaltet. Gott erklärt Menschen für gerecht. Und es geht hier um Frieden mit Gott. Das ist das Geschenk, was Gott uns als Menschen macht. Frieden mit Gott. Und das wird möglich durch Jesus Christus. Vielleicht denken wir, ja, wir sind ja hier so eine Gruppe von Leuten, die ist im Gottesdienst sitzt. Wir sind ja gute Menschen, vielleicht sogar Gutmenschen. Wir führen ein ganz anständiges, gutes Leben. Vielleicht denken auch manche von den frommen Leuten, die halten sich für was Besseres. Die denken, sie haben so ein gutes Leben irgendwie. Und wir sind vielleicht, meinen, wir wären besser als der Durchschnitt in Beck-Neustadt. Stimmt aber nicht. Der Frieden für Gott ist nicht etwas, was Leute bekommen, die irgendwie ein gutes Leben oder ein besseres Leben führen oder vielleicht ein paar mehr Gebote halten oder ein bisschen weniger arbeiten am Sonntag oder ein bisschen mehr spenden für irgendwas, sondern es wird hier sehr, sehr deutlich, der Frieden, den Gott uns schenkt, ist etwas, was voraussetzt, dass ich als Mensch mir ihn nicht irgendwie verdienen oder erarbeiten kann. Ich kann mir den Frieden Gottes nicht holen oder verdienen oder irgendwie durch mein Leben bewirken, dass ich ihn bekomme, sondern es ist ein Geschenk. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, ist für mich das oft eine Hilfe, dass ich mal so ein bisschen in mich reingucke. Und da möchte ich euch bitten, einfach mal so ein bisschen mal in euch selbst auch reinzugucken. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich so oberflächlich über mein Leben nachdenke, ich führe doch ein gutes Leben. Ich bin doch eigentlich so durchschnittlich noch ganz gut. Ja, und die meisten würden vielleicht denken, der Markus ist auch ein ganz feiner Kerl, freundlich, hilfsbereit und sowas. Ja. Und dann kann ich mich selbst irren in meinem Denken, dass ich mich da eigentlich für einen ganz guten Menschen halte, der das Recht hat, dass Gott ihn irgendwie auch akzeptiert und sagt, tolles Leben, ist alles in Ordnung. Und da betrüge ich mich selbst. Wenn ich ein bisschen tiefer reingucke bei mir, merke ich, dass da doch eine ganze Menge an Neid, an Stolz, an Vergleichsdenken mit anderen da ist. Oder wenn ich noch ein bisschen tiefer reingucke, merke ich, dass manche Gedanken, die ich habe, die ich hatte, die ich haben werde, dass ich da richtig erschrocken drüber bin. Und ich bin sehr froh, dass nicht alles, was ich in meinem Kopf schon gedacht habe, dass das zur Tat geworden ist. Ja, dann dürfte ich hier gar nicht mehr reden. Ja, dann wäre ich längst irgendwo anders. Wenn das alles zur Tat geworden wäre, was ich in meinem Kopf schon mir für Gedanken gemacht habe. Und wenn ich da ein bisschen mir weiter Gedanken mache, ein bisschen weiter tiefer reingucke, wenn ihr das bei euch mal macht, merken wir, dass wir eigentlich mit unserem Leben Lichtjahre entfernt sind von Gott, von Gottes Art, von Gottes Charakter, von Gottes Vollkommenheit. Lichtjahre entfernt. Und keiner von uns wäre von sich aus würdig oder in der Lage, irgendwie Gott in Gottes Gegenwart zu sein. Und was Gott hier uns vorstellt, bedeutet, er sagt, dass alleine dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist und sein Leben gegeben hat, dass wir durch Jesus Christus nur den Weg zu Gott finden können. Im Bild gesprochen, vielleicht für ein paar Kinder, ist das eher so, dass Jesus jetzt kommt und ich brauche nochmal hier, Till, jetzt bist du mal dran, oder Till. Till oder Till. Kommt einer hier hin, Till oder Tim? Ich weiß nicht, wer ist. Okay, genau. Ihr seht so ähnlich aus deswegen. Ne? Das ist so ähnlich, als wenn Jesus jetzt kommt und sagt, Till, so jetzt, ich mache jetzt den ganzen Schmutz, wische ich jetzt ab von dir. Ja, alles. Deine Gedanken, das, was schon gewesen ist. Und ich mache den ganzen Dreck weg. Und Jesus macht dich komplett sauber und sagt, jetzt komm, jetzt nehme ich dich mit. Und jetzt können wir gemeinsam zu Gott gehen. Weil das Gott dir geschenkt hat, darfst du dich wieder setzen, ne? Vielen Dank. Weil Gott das geschenkt hat, nicht weil du das selbst gemacht hast oder weil der Markus Guterding das selbst bewirkt hat, sondern weil Jesus das schenkt, weil er den Schmutz und Dreck und das ganze Egoistische und die Gedanken, die Sünden, alles wegmacht und dadurch frei macht. Und das ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk können wir nur annehmen. Das können wir nur annehmen. Da können wir nichts für tun. Das schenkt uns Gott und wir können es annehmen, wie dieses Geschenk auch. Und dann geht es weiter. Könnt ihr das nächste bitte festmachen? Okay, Sebastian, Tanja. Und zwar, ja genau, Mann übernimmt Verantwortung. Gut. Hoffnung, hier steht drauf, Hoffnung, die mit Freude und Stolz erfüllt. Das Ganze macht nur Sinn, wenn ich das verstehe, was Gottes große Vision ist. Dass er sich nämlich wünscht, dass seine Geschöpfe hier auf dieser Welt, dass sie in seiner Gegenwart in alle Ewigkeit in aller Ewigkeit ein Zuhause haben. Und er spricht hier in diesem Text davon, dass diejenigen, die diesen Frieden von Gott geschenkt bekommen haben, die dadurch Zugang bekommen haben zu Gott selbst, dass die Anteil bekommen an Gottes Herrlichkeit. Und da geht es, da sprechen wir über Dinge, wo wir alle gar keine Ahnung von haben, über Dinge, die weit über unser Leben hinausgehen. Da spricht Gott davon, dass wir, auch wenn unser Leben hier mal zu Ende ist, wenn wir mal sterben, wenn unser Leben vorbei ist, dass wir Anteil bekommen haben an Gottes Herrlichkeit, an Gottes himmlischer Welt und da ein Zuhause haben. Und das verspricht uns Gott. Und weil wir das wissen, weil wir darauf hoffen, werden wir mit Freude und mit Stolz erfüllt. Nicht stolz, weil wir toll sind, besser als andere, habe ich ja gerade erklärt, immer nicht. Sondern Stolz und Freude, weil Gott uns etwas schenkt, was Bestand hat über alles, was in unserem Leben noch kommt. Über Krankheit, über Not, über Tod, über alles. Und Gott uns ein Zuhause gibt in seiner Ewigkeit. Und das ist riesig. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Und wenn ihr das jetzt hier sitzt und euch gleich taufen lasst, dann ist das mit einem Bekenntnis, dass ihr sagt, genau, ich weiß das. Gott hat mir Anteil an seiner Herrlichkeit geschenkt. Habe ich mir nicht verdient. Das ist ein Riesending. Und das Dritte, nochmal Sebastian und Tanja. Entschuldigung. Hätte ich besser Frau Hafer gesagt, ne? Das Dritte ist Heiliger Geist, der dich erfüllt. Das wird unten im Vers 5 beschrieben. Gott lässt uns nicht alleine, sondern erfüllt uns mit seinem Geist. Und was damit gemeint ist, können wir nur versuchen, in Ansätzen zu verstehen, dass Gott mit seinem Charakter, mit seiner Art, mit seiner Gegenwart in unserem Leben beginnt, sich breit zu machen, zu wirken. Und das hat Auswirkungen. Das wirkt in mir, dass ich nach und nach mehr verstehe, dass ich geliebt bin. Dass so, wie ich geschaffen bin, dass ich da sagen kann, okay. Das bewirkt mehr und mehr Gottes Charakterzüge in mir. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Demut, Liebe zum Nächsten. Das sind Dinge, die Gott in uns will. Und das ist manchmal ein richtiger Kampf, weil ich manchmal das selbst nicht so will. Ja? Aber das ist Gottes Geist, der in uns wirkt. Und der auch beginnt schon bei uns, etwas festzumachen, dass wir uns freuen können auf die Ewigkeit mit Gott. Und wenn wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen, ist das ein riesengroßes Privileg. Und das sieht man, den Heiligen Geist sieht man in dem, wie unser Leben sich gestaltet. Und das ist ein Kampf, bleibt ein Kampf, definitiv, solange wir auf dieser Erde sind. Aber das ist ein ganz großes Geschenk. Ich möchte euch 10 sagen, wenn ihr euch jetzt gleich da vorne reinbegebt und euch taufen lasst, ist das euer Bekenntnis, das wisst ihr ja. Ihr habt ja schon viel euch jetzt Gedanken darüber gemacht, Taufseminare besucht und so weiter. Dann ist das euer Bekenntnis. Und ich möchte euch das einfach zusprechen, dass das, was hier steht, dass das Gottes Wahrheit ist über eurem Leben. Gott schenkt euch seinen Frieden. Ihr seid bildlich gesprochen von Jesus mit uns an den Arm genommen, an die Hand genommen und habt euch gemeinsam auf Gottes Schoß gesetzt und habt da ein Zuhause bei Gott. Eure Schuld, euer Schmutz, alles abgewaschen. Und Gott sagt, okay, ich habe ein volles Ja zu dir. Und ihr habt Anteil an Gottes Herrlichkeit. Und ihr habt den Heiligen Geist, der euch erfüllt, der am Arbeiten ist und wo das ein richtig spannender Prozess ist, der viel Spannendes bringt in eurem Leben. Und genauso wird es auch sein, dass schwierige Phasen in eurem Leben auf euch zukommen. Und diese schwierigen Phasen, wo vielleicht Zweifel sind oder vielleicht Krankheit oder Krise oder irgendwie Misserfolg oder so, das ist, wie das hier beschrieben wird, eine Trainingsmöglichkeit, sich an dieser Hoffnung, die Gott euch schenkt, festzuhalten. Und wer sich auf diese Trainingsmöglichkeit einlässt, ja, der kann umso mehr sich freuen und hat eine umso größere Hoffnung, sich auf Gott, auf das große Geschenk, was Gott uns in Zukunft machen wird, zu freuen. Und ich möchte alle anderen ansprechen. Wenn deine Situation die ist, dass du vielleicht denkst, ist ja schön und gut, was der Markus da vorne erzählt, aber ich denke eigentlich ganz anders. Ich denke eher, dass dieser christliche Glaube doch mehr so ein Relikt ist von früher oder für mich nicht relevant, es ist ganz nett für die Leute hier, dann möchte ich dich ganz konkret fragen, was ist deine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Was ist deine Antwort auf die Frage, was kommt nach dem Tod? Was ist deine Antwort auf die Frage nach Gerechtigkeit in der Welt, bei dem Ganzen, was wir hier erleben? Und was ist deine Frage darauf, wo findest du Frieden mit deinem Leben? Wo gehst du hin mit dem, was ganz tief in dir drin schlummert? Wo findest du Frieden? Wo findest du Vergebung? Was ist der Ort? Welche Antworten gibst du auf diese Fragen? Und ich möchte dir an dem Punkt total Mut machen, wenn du merkst, ich habe Fragen zu diesem ganzen Thema. Mir ist manches komisch, aber ich will versuchen, das mehr zu verstehen. Mache ich dir Mut, nachher auf uns zuzukommen, einfach ins Gespräch zu kommen. Wir dürfen die Fragen stellen, die uns total kritisieren, hinterfragen, alles. Ja? Das hält, Gott hält das aus, ja? Ganz sicher. Und ich möchte nur mal so vor Augen malen, was wäre, wenn? Wenn wir uns vorstellen würden, was auf der Welt passieren würde, wenn in der Ukraine oder im Irak oder in Syrien oder in Nigeria oder in was, in den großen Krisenländern dieser Welt, wenn dort ganze Bevölkerungsschiche, wenn die Gesellschaft dort begreifen würde, wer Gott ist und wenn sie Frieden finden würden bei Gott, dann würde die Hass anderen Menschen gegenüber verschwinden, die würde weg sein. Was würde sich da verändern in unserer Welt, wenn Menschen Frieden bei Gott finden würden? Was würde sich hier in Bergneustadt ändern, wenn Menschen Frieden bei Gott finden würden? Wenn Familien ausstrahlen, wir haben Frieden bei Gott gefunden. Wir müssen uns nicht mehr durchkämpfen für irgendwas. Was würde das auf unsere Kinder auswirken, wenn sie ein Zuhause erleben würden, wo Frieden mit Gott dominiert, wo die Liebe und das gegenseitige Annehmen, wo das sichtbar wird? Was würde sich da ändern in unseren Schulklassen? Was würde sich da ändern? Und ich möchte euch einfach herausfordern, diese Impulse mitzunehmen, euch darüber Gedanken zu machen. Und wenn du merkst, manches hat mich richtig geärgert, was der Markus gesagt hat oder was hier steht in der Bibel, dann stell Fragen. Und wenn du sagst, Mensch, das trifft ja ganz genau das, was ich eigentlich glaube, dann lern den Text auswendig und danke Gott dafür, dass Gott dir so viel schenkt. Und ich möchte euch allen 10 gratulieren. Ihr seid total mutig, dass ihr das bekennt, dass ihr dazu gehört, dass ihr zu Jesus gehört und dass wir uns gemeinsam freuen können, dass ihr euch darüber freut. Und da könnt ihr richtig fett stolz drauf sein. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.